Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebelfahrt. Vorab möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich ziemlich gerungen habe damit, ob ich diese Folge hochladen soll und vor allem lassen soll, wie ich sie jetzt halt gemacht habe. Ich denke aber, dass das hoffentlich den einen oder anderen helfen kann, motivieren kann oder halt auch vielleicht helfen kann, ein wenig mehr zu sich selbst zu finden, denn ich glaube, dass die Geschichte, die wir erlebt haben, wo wir groß geworden sind und auch wie wir sind, dass sie definitiv die Findung des eigenen Stils als auch der Denkweise beeinflussen kann, wie man fotografiert und wie man etwas darstellt. Das wollte ich einfach nur mal vorab auf jeden Fall loswerden. Wenn mich heute jemand fragen würde, wie würde ich meinen eigenen Stil definieren, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass er sehr emotional ist, dass er nachfühlbar ist und dass er hoffentlich sehr authentisch rüberkommt. Das ist mir zumindest immer sehr wichtig, dass man sich in diese Bildwelten, die ich dort darstelle, in irgendeiner Art und Weise hineinfühlen kann. Jedoch, anders als viele denken würden, ist es nicht so, dass ich einfach auf der Couch saß, mir gedacht habe, jetzt habe ich meinen Stil und ich bin an den PC gegangen und habe einfach irgendwie was gemacht, sondern es ist vielmehr durch Emotionen getrieben, als dass es irgendwie ein Wissen oder ein bewusstes Finden des Stils war, sondern ich musste auf Situationen reagieren. Um mal ganz vorne anzufangen, in meiner Kindheit habe ich sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Das hatte den Grund, dass mein Vater sehr erfolgreich wurde von Jahr zu Jahr, wo ich klein war und ich somit neben meiner Schwester, die zu uns gestoßen ist sozusagen, als ich 5 Jahre alt war, mutterseits aufgewachsen bin. Meine Mama hat mich mit Anfang 20 bekommen, war selber noch logischerweise selbst jung. Wenn ich mich jetzt mit 30 Jahren sehe, dann habe ich da umso mehr Respekt nochmal vor, Anfang 20 ein Kind zu bekommen. Ja, mein Vater war halt sehr darauf bestrebt, dass es uns gut geht und dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Hat aber da das zur Folge gehabt, dass er halt nicht viel da war, dass er halt somit sich nicht so viel um sein Kind kümmern konnte. Also sowohl mit mir nicht, als auch mit meiner Schwester nicht. Ich habe ihn wirklich relativ selten gesehen und wenn man sich gesehen hat, dann war es auch immer von Arbeit getrimmt. Also ständiges Unterbrechen, irgendwer hat angerufen oder ja, das ist alles sehr sporadisch als irgendwo gewesen. Und man hat da halt nicht diesen Tiefgang bekommen, den man normalerweise irgendwo mit seinem Vater bekommt in der Normalität oder in der allgemeinen Wahrnehmung von Familien, würde ich sagen. Und meine Mama, die hat somit alles versucht, sozusagen uns Kindern halt natürlich so viel Liebe zu schenken, wie es irgendwie geht. Aber auch sie war natürlich mit dieser Gesamtsituation überfordert. Ja, so kam es halt dazu, dass ich halt viel Zeit mit mir alleine verbrachte. Ich habe super viel alleine Lego gespielt. Manchmal kam meine Mama in mein Zimmer rein und hat gar nicht mehr gewusst oder geschaut, ob ich überhaupt noch da bin oder ob es mir gut geht. Aber ich habe halt einfach leise für mich hingespielt. Ich konnte mich also schon immer wirklich sehr, sehr gut alleine beschäftigen und habe diesen Luxus von, ich nenne es mal Luxus, von Ruhe mit mir selbst immer sehr genossen. Und ja, bin da auch dementsprechend bei aufgegangen. Ja, dann ging es halt weiter, dass ich halt immer älter wurde und mein Vater wurde halt immer erfolgreicher und man hat ihn immer weniger gesehen, weil er auch lange Zeit lang in Hamburg gearbeitet hat und wir wohnen zwischen Münster und Osnabrück. Und da war es einfach auch nicht möglich, mal eben kurz dann vorbeizukommen. Das heißt, er hatte eine Wohnung dort vor Ort. Dementsprechend hat man halt sich nicht so häufig gesehen. Da war dann halt eher mein Großvater, mein Opa, da, wo ich gefühlt jeden Abend geschlafen habe und der mir so ein bisschen diesen, ich nenne es mal Vaterersatz, halt irgendwo geboten hat. Ich war halt sozusagen auch ganz klar Opas Junge. Und mit der Zeit, die halt verstrichen ist, habe ich halt auch mich natürlich ausprobiert, habe Sachen gemacht, aber es waren schon seit klein auf, ich glaube, meine erste Photoshop-Version hatte ich mit 9 Jahren, habe einfach extrem früh wirklich in diesem kreativen Bereich mich ausgetobt. Ich weiß doch, damals hatte sich meine Mama eine Photoshop-Version gekauft. Ich glaube, die war noch sogar auf einer Diskette damals. Und habe dann da halt auch mit rumgespielt. Und so kam es halt dazu, dass ich schon mal, sag ich jetzt mal, meinen ersten kreativen Zugang zu dieser Welt bekommen habe, halt mit 9 Jahren. Ja, und dann ging das halt weiter, dass ich halt erst auf eine Realschule gegangen bin. Da kam ich aber absolut gar nicht klar und bin voll untergegangen. Bin dann rübergewechselt auf eine Waldorfschule. Dort habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt, wenn man so will. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob ich meinen Namen tanzen kann, nein, ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Vorurteil oder ja, wie auch immer, was halt oft gemacht wird. Dort hatte ich halt endlich die Möglichkeit, mich so zu entfalten, wie ich halt bin. Und die Klassen sind dort grundsätzlich schon mal kleiner. Das heißt, es ist nicht so, dass wie auf einer normalen Schule, dass da 30, 35 Kinder in der Klasse sind und es dann A, B, C gibt und so weiter und so fort, sondern wir haben halt eine Klasse für einen Jahrgang und da sind halt dann bis so 20 Kinder in einer Klasse. Das bedeutet halt auch, dass der Lehrer viel mehr ein Auge auf dich werfen kann und schauen kann, wie du bist. Ja, was dich auszeichnet, was du kannst. Und ab der 7. Klasse werden dort so Laufbahngespräche gehalten, wo du dann halt explizit sagen musst, oder ich glaube, da war das erste Mal, dass mir die Frage gestellt worden ist, was willst du später mal machen? Und dann sitzt du da erstmal und denkst dir so, ja, das ist eine gute Frage. Klar, für mich war, das habe ich dann auch gesagt, war halt klar, dass ich irgendwas im Kreativen machen will. Aber wo jetzt meine Reise dahin geht, habe ich einfach noch nicht definieren können. Dann habe ich halt viel mehr Kunstunterricht bekommen. Also man wird halt da schon individueller gefördert. Und es wird halt auch geschaut, dass in den Fächern, wo du halt ja deinen Fokus drauf legst, dass du dann zum Teil halt auch schwierigere Aufgaben bekommst und ähnliches. Das war dann so und das hat mir auch gut getan. Da habe ich dann so, ja, da habe ich das dann immer mehr fokussiert, eigentlich das ganze Kreative. Habe dann auch die Liebe zum Gaming für mich entdeckt und habe dann lange Zeit, ich glaube es waren auch 3 Jahre ungefähr, für einen deutschen Clan, der hieß damals Mousesports. Den gibt es auch immer noch, ist immer noch einer der besten deutschen Computerspielclans, also sind sozusagen Vereinigungen oder Gruppierungen, ähnlich wie eine Fußballmannschaft, die dann halt unter einem Banner halt Computerspielen auf Turnieren und so weiter. Und dort habe ich dann Trikots entworfen für die oder habe an der Website mitgearbeitet und habe dann halt da schon die ersten Erfahrungen Richtung Programmierung und das Ganze bekommen. Ja, das hat sich dann halt so immer und immer weiter entwickelt. Bin dann auch irgendwann nach der Waldorfschule dann auf eine Gestaltungsschule gegangen. Also ich habe dort die Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten gemacht und bin dort dann, ja, habe gleichzeitig halt mein Fachabitur dort bekommen, habe dort dann sozusagen noch das Ganze nochmal manifestiert und schlussendlich bin ich dann weitergegangen in Richtung Agenturen, habe da aber schnell gemerkt, dass Agenturen tatsächlich nicht unbedingt was für mich ist, weil man dort kreativ dann doch relativ ausgebeutet wird, man sich auch nicht so wirklich so frei entwickeln kann, wie ich mir das hätte gewünscht. Auch dieser ständige, viele lieben das, ich mag es gar nicht, dieser ständige Wechsel zwischen den Aufträgen und Kunden war für mich eigentlich schade, weil ich hätte den Kunden gerne viel länger begleitet und alles. Ja, dann habe ich mich 2011, müsste das gewesen sein, habe ich mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht. Und habe dann dort sozusagen Sachen für Clubs gemacht, für alles Mögliche, auch weiter Mousesports bedient und habe halt da einfach in verschiedene Branchen halt Fuß gefasst auf Auftragsbasis. Ja, das war ganz cool. Man hat halt eher dann seine festen Kunden gehabt, die man auch weiter begleiten konnte. Hatte mich dann 2013 aber dafür entschieden, bei einem Freund in der Firma die Marketing zu übernehmen. Das war eine Industriefirma, wo ich dann dort mich eigentlich um den Aufbau der Internationalität gekümmert habe, um das allgemeine Auftreten der Firma. Habe das dann 5 Jahre gemacht. Dann 2016 zu 2017 in dem Wechsel ist kurze Zeit vorher ist mein Onkel verstorben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil mein Onkel wurde relativ früh aus dem Leben gerissen. Das war, er war Mitte 40. Das war für mich halt einfach ein Zeichen, ey, Simon, das Leben ist begrenzt und du solltest das Leben wirklich in großen Teilen halt so genießen können, wie es halt aktuell auch ist. Und das war so der erste Punkt, wo ich wirklich viel ins Nachdenken gekommen bin oder überhaupt mit dem Nachdenken angefangen habe, weil, ja, das war meine erste Beerdigung, die ich auch wissentlich mitgenommen habe, sozusagen. Ja, wenn man seinen Cousin, seine Cousinen dort sieht, in so einer, ich nenne es mal Ausnahmesituation, dann wird das Leben auf einmal ganz, ganz schnell, ganz, ganz ernst. Dann habe ich halt versucht, halt auch für meinen Cousin eine Stütze zu sein und halt auch ihm dann nicht im Regen stehen zu lassen. Sorry, wenn meine Stimme ab und zu ein bisschen hochknallt oder so, aber das ist nicht so einfach für mich, über diese gesamten Themen halt irgendwie zu reden. Auf jeden Fall, das war halt so der erste Kontakt damit, dass ich gemerkt habe, dass ich anscheinend ein ziemlich emotionaler Mensch bin und dass mir solche Themen halt im Weitestgehende auch über die Dauer habe ich halt sehr daran zu nagen gehabt. Es ist halt auch nicht dann einfach von heute auf morgen oder so dann einfach, weiß ich nicht, aufgehört, darüber nachzudenken, sondern es war eher so, dass ich mich halt dann auch angefangen habe, mit dem Tod zu beschäftigen und überhaupt, wie wichtig das ist, dass, ja, dieses, ich nenne es mal No-Go-Thema, was ja einfach von der Gesellschaft eher totgeschweigt wird. Also es wird halt einfach nicht großartig thematisiert, in der Werbung sowieso nicht. In den seltensten Fällen auf jeden Fall. Ja, das hat mich dann halt so zu dem Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, boah, wenn mein Opa, also neben meiner Mama, ganz klar der zweitstärkste Bezugspunkt, irgendwann sterben würde, dann wäre das für mich ein Weltzusammenbruch. Ja, dann habe ich halt mir 2016 auf 17 habe ich mir dann eine Kamera gekauft. Ich glaube, das war im Februar 2017, weil ich gesagt habe, hey, nach dieser ganzen Thematik, wo ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt habe, ist es eigentlich voll schade, dass ich gar keine Erinnerungen von den Zeiten habe, wo ich dann irgendwo war oder dass ich was irgendwie machen wollte. Ja, und da habe ich halt gesagt, ich fange jetzt an, Erinnerungen zu sammeln. Und deswegen habe ich mir eine Kamera gekauft. Habe dann halt auch bei YouTube und so geschaut, was ist derzeit so das Coolste, was man machen kann und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf den Christian gestoßen. Christian Marte Grab. Ich denke mal, dem einen oder anderen hier bestimmt einen Begriff. Ansonsten könnt ihr ihn auf jeden Fall auf YouTube als auch auf Instagram finden. Einfach unter seinem Namen, Christian Marte Grab. Ja, der hat halt einen ähnlichen Ansatz gehabt und hat halt auch so Erinnerungen mit seiner Freundin gemacht. Und das fand ich halt ganz toll, weil weil man schafft da sich einfach etwas für die Ewigkeit irgendwo. Und das habe ich dann auch gemacht mit meiner damaligen Freundin und bin dann auch mit ihr losgezogen oder halt auch mit Freunden. Wir sind verschiedene Orte abgegangen. Wir waren in Island, wir waren in Norwegen. Ich gucke mir diese Videos immer noch echt sehr gerne an, weil es halt einfach Erinnerungen sind, weil es ein Teil meines Lebens irgendwo ist. Ja, das war so für mich so die Initialzündung, zu sagen, ich möchte mich mit der Fotografie und vor allem mit dem Video machen, einfach mehr beschäftigen. Ja, dann hatte ich einen YouTube-Account gemacht, hatte dann relativ schnell auch an die 20.000 Abonnenten, weil dieses cinematische Slow-Motion, das ist dann so voll in so einen Trend gekommen, Anfang 2017. Und ja, und da habe ich halt dann auch an Reichweite gewonnen. Dann kam halt Mercedes-Benz auf mich zu und hat halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Auto zu filmen. In meinem Mindset war das gar nicht verankert oder gewollt, dass ich irgendwie was Berufliches daraus mache, weil ich hatte auf der einen Seite meinen Hauptjob, der mir Spaß gemacht hat, wo ich genügend Erfüllung bekommen habe. Dann war halt auf einmal der mögliche Kunde da, der halt wollte, dass ich ein Auto filme und ich hatte gar keine Ahnung davon. Also das habe ich dann auch so gesagt. Ich so, Leute, ich habe mit Automobil zwar durch meinen Vater schon viel mitbekommen und gerade auch Porsche war bei uns in der Familie immer ein großes Thema, weil mein Vater halt auch sehr autoaversiert war, aber nicht aus Prestige, sondern halt wegen dem Sound eines Porsches. Deshalb war ich jetzt erstmal gar nicht so abgeneigt von dem Thema, habe aber dann ehrlich kommuniziert und gesagt, ich habe das noch nie gemacht und wenn ihr möchtet, kann ich das aber gerne mal versuchen und bin dann auch nach Sylt gefahren mit dem Mercedes. Hab dort einen Film gedreht, meinen allerersten. Den findet ihr auch auf YouTube. Müsst ihr einfach nur mal eingeben, Mercedes-Benz und dann Sylt und dann kommt da eigentlich schon mein Film. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Wir sind damit auch in die YouTube-Trends gekommen mit dem Video und das war für mich ganz ein schönes Gefühl, halt irgendwo dann doch mit dem Video irgendwo was geschaffen zu haben, was ich mir selbst gar nicht zugetraut habe und auch nie beabsichtigt habe, machen zu wollen. Und aber auch direkt gemerkt, dass es was komplett anderes ist, als wenn ich einfach mit Menschen was filme, weil da sage ich, geh mal zwei Schritte zurück und dann machen wir es nochmal. Oder ich nehme einfach so spontan was auf und beim Auto musst du wieder drehen, wieder zurückfahren. Und es ist einfach ein ganz, ganz anderes Thema, sowas zu machen. Ja, dabei, wo ich dann angefangen habe, ich glaube, da habe ich ein halbes Jahr mit der Fotografie wirklich dann angefangen, habe mehr Autovideos gemacht und alles. Und dabei habe ich dann die Liebe zur Automobilfotografie einfach kennengelernt, weil es einfach nochmal eine andere Art und Weise ist, dieses Ganze, diese Momente halt festzuhalten. Und da hat mich dann echt mehr auf Autofotografie eingeschossen bis heute. Zwar liebe ich es immer noch, Videos zu machen und alles, aber es war halt immer eher so, dass ich Fotos eher dann ja auch beruflich gesehen dann aversiert habe. Da habe ich dann ja auch nach einem Jahr, glaube ich, nach einem halben Jahr war das sogar schon, habe ich dann von Vollzeit auf Halbzeit, Vollzeitstelle auf Halbzeitstelle runtergestuft und dass ich mehr Zeit für meine Fotografie und für die Videos hatte. Und dann ein halbes Jahr später habe ich dann, habe ich dann mich voll selbstständig gemacht und seitdem mache ich das halt jetzt Vollzeit, also seit 2 Jahren jetzt. Ich glaube, ja, im Oktober sind es 2 Jahre. Vorher hatte ich halt, wie gesagt, keine Ahnung von der Kamera. Es war echt eher so der Drive, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt diese Erinnerungen festhalten. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit Kameras zu beschäftigen. Wie, was ist eine ISO und das alles. Und ich war halt super neugierig, weil es mich einfach interessiert hat, diese Momente halt auch bestmöglich einfangen zu können. Also es war definitiv nicht getrieben aus dem Aspekt von, ich möchte damit Geld verdienen, sondern eher, ich möchte für mich Momente festhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worauf ich auf jeden Fall später noch komme, aber dass man das nicht aus dem Grund von Geld macht. Während dieser Zeit, wo ich mich gerade voll selbstständig gemacht habe und noch gar nicht so wirklich irgendwie einen Stil hatte oder so, ich habe mich dann so ausprobiert hier und da, mal habe ich so, ich war in der Instagram-Szene lange Zeit so für meinen grünen Look bekannt und habe so grün-grau Fotos überwiegend gemacht. Die findet ihr sogar noch zum Teil auf meinem Instagram-Account, müsst ihr mal nachschauen. Und habe dann eher sowas gemacht und habe das sozusagen dann eher so als, ich will nicht sagen als mein Stil, aber ja, für meine, das, was ich halt in dem Moment so cool fand zu machen, einfach empfunden und gemacht. Dann ungefähr vor 2 Jahren fing das dann an, dass es meinem Großvater immer schlechter ging. Das ist einfach, da hat er seinen ersten Zusammenbruch gehabt, wo ich zufällig zu meinem Opa gegangen bin und das auch nur zufällig mitbekommen habe. Da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber da war das erste Mal, wo ich ihm das Leben gerettet habe. Ich dann halt gemerkt habe, dass auch das Leben meines Opas irgendwann mal begrenzt ist. Zu dem Zeitpunkt war er 88 Jahre alt, hatte also schon ein langes, erfülltes Leben hinter sich. Da bin ich dann wieder in so ein, ich sag mal, in so ein emotionales Loch gefallen, weil es mir halt einfach nicht möglich war, normal weiter zu kommunizieren. Also einfach meinen Job, wie ich ihn bisher gemacht habe, ja, weiterzumachen. Das hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat Pause gemacht. Meine damalige Freundin war da mir zum Glück am Anfangs noch eine Stütze. Wir sind auch kurze Zeit danach dann auseinandergegangen, weil ich einfach in einem so tiefen Loch war, dass ich überwiegend nur noch Zeit mit mir selbst verbracht habe und gar kein wirklicher Mehrwert für irgendwen hätte sein können. Musste erstmal das für mich ordnen und alles. Deswegen ging dann die Beziehung zu Bruch. Dann habe ich halt angefangen oder halt versucht, möglichst viel Zeit mit meinem Großvater zu verbringen. Ich hatte sogar da kann man mal sehen, wie große Angst ich hatte. Ich habe gesagt, ich glaube, da war er, ist er 7, also ich glaube, das war, wo er 87 oder 86 war. Da habe ich noch mal einmal mit ihm Silvester sogar gefeiert. Einfach, weil ich das noch mal auf meiner, ich will nicht sagen Bucketlist, aber schon irgendwo von meiner, in meiner Bucketlist abhaken wollte oder das mal mit ihm alleine erlebt haben wollte. Und dann habe ich halt viel Zeit mit ihm verbracht und aber ich habe halt gemerkt, dass es immer schlechter wurde und ich musste aber weiterarbeiten. Ich hatte Aufträge, ich musste Sachen machen und alles und ich habe halt nur gemerkt, dass mit der Art und Weise, wie ich vorher Arbeiten gemacht habe, dass das nicht mehr ich bin und dass ich auch nicht mehr so weitermachen kann, sondern ich einen Weg finden muss, wie ich arbeiten kann und das auch etwas ist, wo ich hinterstehe oder was für mich okay ist. Und somit kam ich halt dazu, dass ich mir ein Mittel gesucht habe, habe ich mir hingesetzt, habe überlegt, Mist, wie würdest du denn immer deine emotionale Lage beschreiben und das, was dich ausmacht und wie du eigentlich bist und wie kannst du das in Form eines Stils irgendwie auf deine Bilder übertragen? Und irgendwann kam mir dann zufällig, ich habe halt da Wochen drüber nachgedacht, das war nichts, was ich jetzt so zack hatte und fertig ist, sondern da habe ich drüber nachgedacht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass wenn wir früher Landschaften fotografiert haben und so und dass wenn Nebel und so da war, ich mich am wohlsten gefühlt habe. Dann habe ich mir halt eine Nebelmaschine gekauft und habe gesagt oder damit erstmal angefangen zu probieren, wie es ist, damit zu arbeiten und wie man damit umgehen kann. Und das habe ich dann gemacht und habe auch Sachen ausprobiert und gemerkt, dass das der Weg sein kann, wie ich weiterarbeiten kann, wie ich überhaupt etwas weitermachen kann. Dann halt auch damit verbunden diese eher emotionaleren Stimmungen, die mir anscheinend sehr gelegen haben, halt zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang sowas zu machen und diese ganzen Farbspielereien, dieses Warme, dieses Wohlwollende einfach in den Bildern zu haben und habe das mit dem Nebel kombiniert, den ich dann künstlich dazugegeben habe. Aber ich habe es immer so gemacht, dass es eher nach natürlichem Nebel aussieht und nicht, dass es nach künstlichem Nebel aussieht. Und aber ohne Nebel wäre es mir nicht möglich gewesen, dahinter zu stehen bei dem, was ich arbeite. Und so habe ich sozusagen den Anfangsstein meines Stils gesetzt. Und so bin ich sozusagen dann auch zu dem Punkt gekommen, dass ich sagen kann, mein Stil ist definitiv das Emotionale. Es äußert sich über das Emotionale, über das Nachfühlbare, über dieses Authentische einfach und nicht über dieses künstlich Erschaffende und das, was eigentlich nicht wirklich viel mit der Realität zu tun hat, sondern das Authentische und nicht das perfekt ins Licht Gerückte. So würde ich das eigentlich beschreiben. Ich habe dann letztes Jahr im April ist dann mein Großvater verstorben. Und seitdem habe ich einfach gemerkt, dass ich da immer noch sehr krass mit dran zu nagen habe. Und ich glaube auch nicht, dass das so schnell weggeht. Aber ich kann nur jedem raten oder ich kann nur jedem an der Hand geben, dass ihr das gar nicht so als Negatives sehen solltet, wenn ihr vielleicht was Ähnliches durchgemacht habt oder ihr einen ähnlichen Weg gemacht habt, sondern nutzt das. Nutzt das, was euch eigentlich als Schwäche oder als negativ ausgelegt werden kann oder als unprofessionell oder wie man das schlussendlich auch nennen mag, und nutzt das, um zu euch selbst zu finden, auf das zu finden, wie ihr seid und wie ihr wahrgenommen werden möchtet und weniger auf das, was ihr sein solltet oder ob ihr so sein sollt wie andere oder so, sondern guckt gar nicht so viel rechts und links, sondern macht diesen Weg, wie ihr es möchtet. Denn ich glaube, wenn ihr das macht, dann werdet ihr immer ihr an 1000%iger Form sein. Und wenn jemand euch bucht und er lernt euch kennen, bei einem Gespräch, beim Kundengespräch, was auch immer, dann werdet ihr wahrscheinlich auch genau dieses Feedback bekommen, dass ihr halt genauso seid oder dahinter steht, dafür brennt, dass man das euch in den Augen ansehen kann, dass euer Stil einfach ihr seid, dass es die Verkörperung dessen ist, wie ihr seid und wie ihr wahrgenommen werden möchtet. Und weniger, dass es einfach nur cool und fancy aussehen soll, sondern dass es auch manchmal ganz anders sein darf, als es vielleicht normal gemacht wird. Wenn ich heute durch die Straßen gehe, dann gucke ich eigentlich oder da bewundere ich meistens immer die Menschen, die sich was trauen oder die anders sind als andere. Und genau das kann ich euch nur auf dem Weg geben. Seid anders, seid nicht wie die Norm und definitiv sucht euch die Nische in der Nische. So habe ich mir auch die Nische Autofotografie gesucht oder allgemein Automotive und habe mir darin die emotionale Komponente geschnappt, die ich einfach darstellen will. Denn ein Auto, so sehr auch die Exterieur-Designer und keine Ahnung was immer sagen, dass dieses Design so markant und emotional getrieben ist, es ist schlussendlich ein Auto. Und ohne die Geschichten der Menschen oder ohne die Geschichten der Personen dahinter, die damit erzählt werden können, ist es einfach nicht emotional, sondern es ist einfach nur ein Auto. Ein Hilfsmittel, um von A nach B zu kommen. Und das darf man sich auf jeden Fall immer wieder vor Augen rufen, dass es immer auf die Menschen ankommt und nicht auf eigentlich auf das Produkt, was ihr darstellt. Ich hoffe, das hat euch vielleicht geholfen oder es kann euch helfen, euren Stil zu finden. Ich hatte euch ja in der letzten Folge die Hausaufgabe gegeben, ob ihr euch mal mit dem Thema auseinandergesetzt habt oder ob ihr darüber mal nachgedacht habt, wie ihr euren Stil definieren würdet. Und vielleicht könnt ihr euch das jetzt für euch selbst mal beantworten, ob das vielleicht auch ein Weg ist, wo ihr vielleicht auch mal drauf schauen könnt. Das heißt, dass ihr vielleicht mehr versucht, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, dass es da so viele verschiedene Formen gibt, wie wichtig es ist, den eigenen Stil zu finden, dass es an allererster Stelle darum geht, wer ihr seid und wie ihr das in euer Tun, egal ob das Musik machen ist, ob das Fotos machen ist, egal was in diesem ganzen kreativen Bereich, wie man das halt am besten darstellen kann. Ich glaube, wenn man das findet und wenn man das schafft, dann habt ihr was geschafft, was, glaube ich, in der Fotografie oder allgemein in der kreativen Welt das Größte ist, was man erreichen kann. Und dass es nicht Awards sind oder dass ihr zu irgendwelchen besten Fotografen irgendwo zugehört und alles, das habe ich für mich gemerkt, sondern einfach, dass es die Selbsterfüllung und dass es ihr selbst seid, denen ihr gerecht werden müsst. Da sitzt er auch bekanntlich meist der größte Kritiker bei einem selbst. Gut, ich werde diese Folge jetzt mal schließen, sonst geht das Ganze noch stundenlang hier. Aber mich würde es ganz gerne mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ihr könnt mir gerne bei Instagram eine Nachricht schreiben oder auch per E-Mail. Ich habe tatsächlich viele Nachrichten auch per E-Mail bekommen, auch von Fotografen, Kollegen oder von einfach Leuten, die in der Fotografie tätig sind. Und wollte mich da auf jeden Fall nochmal für bedanken. Ich werde da auf jeden Fall nochmal auf die eine oder andere E-Mail bestimmt mal eingehen. Oder PM bei Insta oder wie auch immer. Aber ich finde es einfach toll, dass ihr euch mit anderen Menschen auch befasst. Ich kann nur sagen, für mich persönlich ist die Musik die größte Inspirationsquelle. Vielleicht ist es für euch was ganz anderes. Vielleicht ist es für euch das Draußensein oder was auch immer. Aber bei mir war es so, dass immer Menschen mich am meisten inspirieren. Für mich persönlich am meisten Taylor Swift. Ganz klare Sache. Diese Frau ist unglaublich. Ein tolles Beispiel dafür, dass es so wichtig ist, etwas zu machen aus Leidenschaft und weil man es liebt, das zu tun und nicht aus Geld. Und auf der anderen Seite Deadmau5, der einfach komplett anders denkt als alle anderen und alles selber macht von A bis Z, egal ob das die Visuals auf den Screens sind oder das Mastering eines Tracks. Er ist da ein absolutes Ausnahmetalent und ein kompletter Querdenker in der Musik. Da kann ich euch auf jeden Fall nur, falls ihr mal Lust habt, zwei Sachen euch anzuschauen. Das ist einmal die Masterclass von Deadmau5 und da geht es gar nicht darum, dass ihr euch anschauen sollt, wie ihr Musik machen könnt oder so, es sei denn, ihr seid daran interessiert, sondern eher, was er zu sagen hat und das hat sich bei mir sehr manifestiert. Auf der anderen Seite die Dokumentation von Taylor Swift, Miss Americana, was einfach auch nochmal ganz schön aufzeigt, ja, dass die Leute meistens Erfolg in dem haben, die es nicht aus Geld tun. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich habe die Folge auch heute auch aufgenommen. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen zu spät war, hoffe ich trotzdem, dass ihr sie gut findet oder was rausziehen konntet oder euch einfach ein Gedanke vielleicht auch weiter noch beschäftigt. Aber ich habe da sehr mit mir gerungen, das zu teilen, weil das schon sehr privat ist. Aber ich hoffe, dass es einfach dem einen oder anderen hilft. Denn wie Deadmau5 sagt, wenn du einen Menschen nur mit dem beeinflussen kannst, was du tust, dann ist es das wert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und bis dahin.